Hallo liebe Leute, hier ist die Nummer 5, Julian Nero. Herzlich willkommen beim Catch Club.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe hier im Independent Circuit. Wir sprechen heute über Revolution Pro Wrestling oder auch Rev Pro High Stakes 2024, die am vergangenen Sonntag stattfand. Wir haben heute Dienstag, Aufnahmedatum 20.02., sprich am 18.02. fand diese Show statt aus dem Crystal Palace National Sports Center im wunderschönen London, England, United Kingdom. Aber ich bin natürlich nicht alleine hier, weil Monologe halte ich nicht so gerne, beziehungsweise nur dann, wenn ich allein zu Hause bin oder auf der Arbeit manchmal. Dementsprechend begrüße ich meinen wertgeschätzten Catch-Club-Kollegen hier, und zwar den Marcel.
Hallöchen! Ich erinnere mich noch an dein Solo-Format, das hat eigentlich immer Spaß gemacht zu hören.
Das stimmt. Das haben wir ja aufgehört, weil ich da auch ein bisschen über Independent-Kram geredet habe und dafür wir ja den Independent Circuit haben, aber vielleicht kann man das in anderer Art und Weise und in anderer Form auch mal wiederbeleben. Müssen wir mal überlegen. Aber jo, das soll heute
Ich weiß gar nicht, hast du damals aktuelle Shows oder hast du dir alte rausgesucht?
Sowohl als auch. Ich habe so ein paar kleinere aktuelle Indie-Shows geguckt, aber eine war ein bisschen, also eine war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein halbes Jahr alt. Und dann habe ich halt eine größere Serie gemacht, da habe ich halt das Cruiserweight Classic reviewed. Also, was zu dem Zeitpunkt aber schon 7 oder 8 Jahre alt war. Nee, ja. fünf, glaube ich.
Ja, das ist ja genau, wie ich eine Zeit lang die ganzen NXT Takeovers geschaut habe, bis wir dann generell irgendwie keinen Bock mehr auf NXT hatten, weil es auch irgendwie Mist geworden ist und dann auch da haben
ja, wir aufgehört. Ja, und einem die WWE dann irgendwie dann doch so egal wurde, dass man selbst den alten Kram nicht mehr gucken wollte.
Ja, doch, eigentlich irgendwo schon, aber es war dann nicht mehr so, ja, nicht mehr so, die Motivation war nicht mehr da, das Ganze zu machen, ne?
Das stimmt. Wir können das ja steigern und einfach mal alle WrestleManias gucken. Oh Gott, nein.
Ey, ich glaube, früher hast du da ein paar echt ikonische Sachen bei, die selbst uns gefallen würden.
Ja, also, safe, dass es nicht alles scheiße ist, das will ich gar nicht abreden. Aber es ist zu viel, das sind ja 40 Shows.
Ja, vor allem, ne, 40 Shows, okay, das ist halt ein langes Projekt. Hätten wir zum Beispiel ein Patreon, wäre das eine geile Nummer. So, weißt du, so ein Format zu machen dafür, als Special-Ding. Aber A, würde uns wahrscheinlich eh da keiner abonnieren. Und B, das ist, die ältesten Shows sind 40 Jahre alt. Die sind älter als wir.
Ja, ist richtig.
So, und altes Wrestling, boah, das muss man wollen. Das muss man wirklich wollen, so eine WrestleMania von anno dazu mal, sich heute nochmal reinzuziehen.
Ja, das ist richtig, das ist richtig.
Vor allem vor dem Hintergrund, was bei der WWE gerade so abläuft. Aber ich glaube, das ist ein Thema für ein anderes Mal oder für never ever.
Das ist korrekt. Wir sprechen jetzt genau über Rev. Wir reden jetzt über Rev Pro. Ich glaube, über Rev Pro haben wir noch nie in diesem Podcast geredet.
Doch. Ja. Dieter und ich haben die letzte Show auf jeden Fall gemacht. Ich weiß jetzt gerade.
Uprising dann oder was
war das? Uprising, genau. Über die haben wir damals gesprochen. Und ursprünglich war es auch geplant, zu der letzten Anniversary Show was zu machen. Aber das ist dann aus irgendeinem Grund, sind wir nie dazu gekommen.
Ja. Okay, dann ist mir das entfallen. Dann haben wir tatsächlich schon im Catch oder ihr im Catch Club über Rev Pro gesprochen. Dann ist es unsere zweite Show. Die Jahresauftakt-Show quasi. Zumindest von den größeren Shows. Die haben ja dann auch immer die kleineren Shows fast im Wochentakt, sonntags immer in kleineren Locations.
Irgendwo.
Genau. Im Großraum London. Und das ist jetzt aber die erste große Show des Jahres. Ja, mit dem großen Main Event. Es war nämlich Will Ospreys letztes Independent Match, bevor er zu AEW wechseln geht. Aber ich glaube, darüber sprechen wir dann im genauesten nochmal gleich. Denn das war der Main Event der Show. Und kommentiert wurde das Ganze von Andy Quilden, also dem Besitzer von Rev Pro, und Lord Gideon Gray. Ich fand die beiden furchtbar als Kommentatoren, vor allem Gideon Gray als Heel-Kommentator fand ich ganz schlimm.
Es ist, Rev Pro ist halt wirklich auch eine der Shows, wo ich, oder eine der Promotions, wo ich froh bin, dass der Sound vom Fernseher relativ leise ist und dann tendenziell lieber Podcasts im Hintergrund irgendwie nebenbei laufen.
Das war wahrscheinlich die bessere Entscheidung, weil er geht halt auch so in diese krasse Heel-Richtung da halt als Kommentator und das gefällt mir in den meisten Fällen leider einfach nicht.
Ja, wenn's too much ist, weil es gibt nur wenige, die halt wirklich die Balance finden zwischen so ein Taz macht das gut, ein, oh Gott, wie heißt er, Nigel McGuinness, die machen das gut. Die feiern die Heels zwar ab, aber sie tun nicht so, als wäre nichts gewesen oder als wäre das jetzt nicht verboten.
Genau. Und dann hast du halt jemanden wie Andy Q dabei, der halt, also ich respektiere und schätze den als Booker und Promoter sehr, aber der ist halt so, der ist halt in der Art und Weise nicht so, ich sag mal, nicht so dominant, um dann halt jemandem wie Gideon Gray irgendwie Kontra zu geben, sondern der lässt das dann einfach auf sich wirken, was der Heel da sagt. Und so hast du dann nicht so eine gute Dynamik dazwischen den beiden, finde ich.
Ja, weil er halt auch mehr dann auf Play-by-Play geht, ne?
Genau.
Und hier Kommentatoren so funktionieren eigentlich nur, wenn sie einen Gegenpart haben.
Ja, richtig.
Ne? So, deswegen, die WWE zum Beispiel hat ja auch schon seit Jahr und Tag immer ein Dreier gespannt. Du hast hier Cole meistens als der einfach nur kommentiert, was da gerade passiert, neutral. Und dann hast du einen Heel-Kommentator oder einen Face-Kommentator, der meistens die ganze Zeit beleidigt wird vom Heel-Kommentator.
Genau, und du hast halt da in den meisten Fällen Corey Graves als Heel-Kommentator, der auch furchtbar ist.
Ja.
Also, sorry, gegen NXT-Zeiten ging der noch, wo der noch nicht so übertrieben war, aber der ist katastrophal, wirklich. Aber gut, das soll uns jetzt nicht weiter aufhalten.
Ich mag solche kleinen Talks auch mal zwischendurch.
Ja, definitiv. Es ist ja auch, wie gesagt, mit den Kommentatoren war dann auch mal kurz halt wichtig, dass, also wurde ich zumindest dann halt erwähnen, dass ich das nicht so pralle fand tatsächlich. Es ging dann los mit einem Scramble-Match. Ursprünglich angekündigt als Six-Way-Scramble mit einem Mystery-Teilnehmer. Die eigentlichen Teilnehmer waren Cameron Kai, Flash Morgan Webster, also einer Hälfte der Undisputed British Tag Team Champions, Richard Holiday, den ich irgendwie in diesem RevPro-Kontext als so ein gimmicky Wrestler sehr weird fand oder sehr befremdlich fand.
Aber wen nochmal? Ich habe den Namen
nicht Richard Holiday.
Ja, der kriegt gerade irgendwie so seine eigene Storyline irgendwie in die Richtung. Irgendwie, dass er eigentlich der Beste ist, aber irgendwie jetzt doch gerade verliert.
Ja, nur vom Charakter ist der irgendwie sehr akklimatisch zum Rest von RevPro, finde ich. Aber ist ja auch egal. Shaw Samuels, Spike Trivet, und dann sollte es eigentlich einen Mystery-Teilnehmer geben. Der stellte sich als Shigehiro Irie raus, wo ich mich schon sehr gefreut habe drüber. Und habe sogar so, ja, das reicht eigentlich, also mehr brauchst du ja gar nicht. Als Mystery alleine, der ist ja schon cool. Ja, und dann setzte, ich muss kurz gucken, wie es heißt. Dann setzte Jane an von Jefferson Starship. Und Orange Cassidy kam raus.
Ich meine, ich wusste zu dem Zeitpunkt leider, weil ich mir halt parallel die Card aufgemacht hatte.
Ja.
Hatte mich da schon gefreut, ey, geil, Shigehiro Irie bei RevPro, finde ich geil. Wann zieht er endgültig nach Deutschland und bleibt einfach hier und ist nur noch selten in Japan? Fände ich gut.
Ich hoffe, bald.
Am besten jetzt, los.
Genau.
Wann beantragt Visum jetzt Stiftzettel? Und dann wusste ich halt schon, dass Orange Cassidy kommt. Aber es war trotzdem schön zu sehen, dass wie die auch die Wrestler da gut mitgespielt haben und die Crowd sich das so abgefeiert hat.
Ja, vor allem, ich hab mich selber in so ein Szenario gebucht, hab gedacht, weil ich hatte vorher, einen Tag vorher das Bild gesehen, wo Tony Khan, Orange Cassidy und Darby Allin im Fulham-Stadion waren. Die haben das Spiel zusammen gesehen. Weil es ja auch Tonis Fußballclub ist. Und da habe ich mich so selbst so in den Kopf gedacht, so, oh, stell dir vor, Orange Cassidy kommt irgendwie als Mystery-Typ, weil der ist ja gerade in England. Und dann war so, okay, Irie ist jetzt da, ist auch geil. Also nehme ich auch, kann ich sehr, sehr mitleben. Irie ist super als Mystery Entrance, finde ich geil. Und dann haben sie ja nochmal, dann kam trotzdem noch OC halt, ne? Das fand ich irgendwie sehr cool.
Ja, wundert mich, dass sie nicht irgendwo Darby Allin nicht irgendwo auf der Karte untergebracht haben.
Vielleicht hatte der keine Lust.
Ja, beziehungsweise, oder, ich glaube, Lust hatte der garantiert. Also so jemand wie er hat, glaube ich, immer Lust, irgendwie sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Es kann aber sein, dass der vielleicht ein bisschen angeschlagen ist.
Würde mich nicht wundern, es ist halt immerhin Darby Allin, ne? Also, der kriegt ja auch genug Punishment in seinen Matches, also von daher.
Genau, und oder halt, dass man das TK generell gesagt, ey, normalerweise gerne, aber du hast in 2 Wochen ist Dings letztes Match, du darfst dich vorher nicht verletzen. Das funktioniert nicht.
Und wir wissen alle, das halt dass, nicht riskieren.
Genau, und ein Darby Allin, ohne dass er Risiko eingeht, funktioniert halt nicht.
Ja, ist richtig.
Ergo.
Der hätte selbst in so einem Scramble wahrscheinlich auch irgendeine Scheiße gemacht.
Ja, Scrambles sind ja prädestiniert für irgendwelche extravaganten Dives nach draußen. Auch wenn wir es in diesem Match jetzt nicht gesehen haben.
Ja, hat es ja auch tatsächlich so die Teilnehmer früher, aber ja.
Genau, ne, also um mal aufs Match zu kommen, das war ein netter Scramble, würde ich sagen.
Ja, war ein schöner Start in die Show. Das wurde dann halt noch beim Entrance halt gesagt, haben sie noch gesagt, ja, es ist auch um den AEW International Title, was ich sehr cool finde, weil es ist ja der International Title.
Ja.
Von daher, also, wenn du es mit einem Titel machst, dann mit dem halt, ne?
Na, ich glaube, Pac hat auch, als er bei Pac war, International Champion, ich weiß jetzt gerade gar nicht.
Als noch der All-Atlantic Title war.
Genau, und damit hat er auch dann zum Teil in England verteidigt. So, das macht halt nur Sinn, dass dieser Titel auch mal ein bisschen um die Welt geht.
Ja, komplett. Und ja, aber jetzt fahr gerne fort mit dem Match.
Ja, also war ein netter Opener, das ging auch nur 8 Minuten. Also die Entrance ist fast länger als das Match an sich.
Ja.
Und ich fand, das war gerade auch mit dieser Überraschung, hey, Orange Cassidy, und dieser Freude, die man einfach im Publikum gespürt hat, war das einfach ein schöner Start in die Show. Hatte jetzt nicht die großen Highlights und war eher so, boah, wir machen einfach mal ein bisschen. Aber das hat halt funktioniert, in meiner Meinung.
Ja, ich finde, so ein Multi-Man-Match oder sowas wie ein Scramble halt, das funktioniert halt auch eigentlich ganz gut als Opener, um die Leute halt so ein bisschen anzuheizen. Dass die halt Bock haben, ein bisschen Stimmung so zu machen dafür, dass dafür ist sowas immer ganz gut, finde ich. Ja, hast direkt irgendwie einen coolen Moment halt mit Orange Cassidy halt rauskommt, so ein bisschen surprising halt.
Hier haben halt in dem Match haben halt 1-2 High-Flying Leute gefehlt.
Ja, okay, das stimmt. Was so ein Scramble auch so ein bisschen steht, so ein bisschen. Das war halt die Art von, normalerweise sind solche Matches immer ein bisschen chaotisch und hier war es ein bisschen zu sehr konstruiert mit. Ah, es sind 2 Leute im Ring, dann wird einer rausgehauen, dann kommt der nächste rein und so weiter, so, dass es so abgearbeitet wird, so ein bisschen. Das hast du hier halt viel.
Also, zuletzt war ja der Royal Rumble und genau. Ich habe mit einer Bekannten geschrieben und die meinte, ich hasse 4-Ways und 3-Ways und so, weil die anderen irgendwie 2 sind immer weg und aus Versehen plötzlich sind sie wieder da und so. Und das hast du halt hier in diesem Match halt richtig krass deutlich gemerkt. Das hat dann funktioniert dann leider nicht so gut.
Ja, und Orange Cassidy halt als der ein bisschen der größte Star ist, ne, der war dann auch ein bisschen mehr im Rampenlicht, sag ich mal.
Ja.
Was ja auch an für sich okay ist, aber ja, es war ein solider Auftakt, finde ich so halt, kann man drauf aufbauen, finde ich so. Das war schon fein und hat halt, wie gesagt, dann für einen coolen Pop gesorgt, erst von Iri und dann halt von OC. Ja.
Iri auch, also, dass Iri so einen Pop bekommt, hätte ich nicht erwartet, tatsächlich.
Ja, stimmt, der war schon gut.
Ja, OC auch danach nur eine kurze Promo gehalten.
Ja.
Ich könnte sie jetzt gar nicht wiedergeben, außer dass sie mit, ja, whatever geendet hat.
Ich hab kurz gedacht, sie benutzen jetzt OC, um die Show am Wembley-Wochenende anzukündigen.
Das wäre auch gut gewesen.
Aber haben sie dann leider nicht gemacht, aber ich könnte dir jetzt auch nicht wiedergeben. Das war halt so in OC-Manier, so halt, auch so ein bisschen so halt so, ja, man hat mir jetzt gesagt, ich soll hier noch was sagen. Keine Ahnung, halt so, ne, so OC at its finest halt, ne?
Ja, aber ich glaube, das willst du dann auch als Fan.
Ich habe einen Tweet dazu gelesen, über Orange Cassidy. Und ich finde den sehr akkurat. Und zwar, Orange Cassidy ist das atmende und sich bewegende Beispiel einfach dafür, was ein Wrestler im Jahre 2024 beziehungsweise im 21. Jahrhundert sein sollte. Und zwar, sei einfach unique in dem, was du machst. Sei einzigartig in deiner Art und Weise und die Leute werden dich automatisch lieben. Und das trifft ja auf Orange Cassidy eigentlich zu. Also auf Orange Cassidy trifft das zu mehr als auf jeden anderen Wrestler.
Ja, vor allem, er ist halt unique. Und ist wirklich aufgesetzt.
Ist wirklich aufgesetzt?
Wir machen uns ja manchmal über irgendwelche deutschen Wrestler lustig, die so irgendwelche Hobby-Wrestler, die irgendwelche ausgefreakten Gimmicks haben. Und du siehst schon an dem Promo-Bild für ein Match von denen und am Namen schon, ja okay, das ist halt aufgesetzt. Das ist aufgesetzt und das wird niemals sich irgendwie so ergeben, wie es zum Beispiel sich das bei dem Heisenberg dann zum Schluss ergeben hat. Dass er einfach das Monster ist, was wenig quatscht und einfach nur kaputt im Kopf ist.
Richtig. Und muss es auch dazu sagen, ne? Meine größte Sorge war ja als Orange Cassidy, der ist ja auch seit dem Start von AEW ist der ja dabei.
Ja.
Und meine Sorge war halt, okay, das ist ein Indie-Wrestler, im Indie-Wrestling funktioniert das, wenn du den halt, keine Ahnung, in deinen Indies halt ein paar Mal siehst oder so, dann funktioniert das. Aber wie funktioniert sowas, wenn du den jede Woche im TV siehst? Und ich kann dir sagen, nach fast 6 Jahren funktioniert das immer noch. Und das ist halt auch eine Sache, das ist halt ein Gimmick, was halt auch teils Comedy-lastig ist, sehr halt speziell, sag ich mal, ist. Und dass es halt das schafft, dass das immer noch nicht stale und langweilig wird, nach dieser langen Zeit im TV, spricht auch einfach für diesen Charakter und für diesen Menschen dahinter.
Sie machen es halt auch schlau. Ne? Sie geben uns so kleinere Comedy-Sachen zwischendurch, aber sie schaffen es halt auch in den Storylines, die erzählt werden, immer eine gewisse Ernsthaftigkeit reinzubringen. Egal, ja, was für lustige Sachen Orange Cassidy macht, wenn es auf die High-Profile-Matches aufgeht, kommt da immer der Aspekt der Ernsthaftigkeit rein. Dann ist das Ding, keine Ahnung, wird wieder durch sein mit Roddy Strong danach. Dann wird es wieder ein bisschen lustiger bei den Sachen, die er macht. Ob jetzt mit oder ohne Titel, werden wir dann sehen. Aber ja, sie kriegen es halt hin, die Waage zu halten.
Genau, und dass er halt auch ein richtig guter Wrestler ist, hat er ja vor allem letzten Jahr in seinem ersten International Title Run gezeigt.
Ja, der Typ ist halt hervorragend, ne? Und er workt halt einen Stil, der halt über die weite Strecken für ihn relativ chill ist. Und nicht ganz so körperlich anstrengend wie, keine Ahnung, Stil von einem Mox oder Darby.
Ja, absolut. Also, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, dann kann er das noch 10, 15 Jahre so machen, wenn er Bock hat.
Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber der müsste auch schon 30, 40 sein, irgendwo sowas irgendwo dazwischen.
Schau mal gerade. 39.
39, ja, der kann halt locker noch 10 Jahre so durchziehen.
Wenn er nach Japan geht, macht er noch 35 Jahre.
Ja, wenn er nach Japan geht, dann... Ja, egal.
Aber ja, so viel zum Opener. Dann ging es auch direkt weiter. Und zwar, Undisputed British Women's Championship stand auf dem Spiel. Die Championesse, Dani Luna, auch von der Subculture, ebenso wie Flash Morgan Webster. Also von der Subculture, da haben sie alle drei haben sie Titel. Und sie verteidigt den Titel gegen eine Dame, die wir auch am Karat-Wochenende sehen werden. Live. Nämlich Sapphire Reed.
Hab ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, als ich das vorhin gesehen habe.
Ja, doch, die ist bei der Wildcard Edition ist sie dabei.
Aber ehrlicherweise, ich habe mich mit den Cards und Teilnehmern noch gar nicht so intensiv auseinandergesetzt fürs Karat-Wochenende. Gerade was so Wildcard stimmt, und so angeht.
Die ersten Runden-Matches, die gibt es auch erst am Freitag. Da bin ich auch mal sehr gespannt.
Donnerstag.
Oder Donnerstag
ist der Livestream angelegt. 22. Ja, glaube ich.
Dann ist es Donnerstag. Nice.
YouTube-Abo-Feed ist halt leider seit Wochen ziemlich kaputt. Vielleicht sehe ich es auf dem Handy, den geplanten Livestream. Dann kann ich es euch genau sagen. Nee, wird mir leider nicht angezeigt. Na gut. Aber müsste Donnerstag egal, sein.
Fang doch gerne bitte an, über dieses Match zu sprechen. Wie fandest du dieses Match um den Undisputed British Women's Title?
Das hat mir gut gefallen. Ging knapp 10 Minuten, hatte eine schöne Länge. Die haben sich gut auf die Fresse gegeben, eine hohe Intensität gehabt, was beim Titelmatch halt einfach sein muss. Am Ende verliert Sapphire Reed mehr oder weniger nur, weil sie mit dem Gürtel rumspielt und die war schon posiert, obwohl sie noch gar kein Champion ist. Aber es hat mir gut gefallen. Ich glaube, das war gar nicht so stark aufgebaut, das Match als solches. Aber mir hat's gefallen. Ich weiß gar nicht, bei Catch-Match sagt 6,5. Das kommt auch ungefähr hin. Vielleicht kann man es bis zu einer 7 hochgehen. Ja, das hat Spaß gemacht.
Würde ich mitgehen. Hatte ich auch sehr großen Spaß mit. Auf Sapphire Reed freue ich mich dann jetzt doch, die live zu sehen, weil die ist schon ziemlich gut. Die wrestelt erst seit 3 Jahren. Ich finde leider kein Alter, aber die müsste auch noch relativ jung sein.
Sie wirkt auf jeden Fall noch recht jung.
Also ich würde mal auf Anfang 20 tippen. Und hatte damit auch echt Spaß. Das war so ein schönes Ding. Dani Luna finde ich auch super.
Die lieben wir.
Die ist ja auch bei TNA am Start, oder war es zumindest.
Ja, das ist irgendwie bei Subculture also so ein bisschen undurchsichtig. Die ist
auf jeden Fall noch schon ein paar Mal gecatcht, also ja.
Irgendwie sind sie bei TNA, aber irgendwie auch doch nicht.
Ja, also wahrscheinlich haben sie keinen Fulltime-Vertrag und werden immer so per Auftritte wahrscheinlich dann geholt, wie man sie halt braucht. Gehe ich mal von aus. So scheint das zumindest.
Da gibt es denn noch vernünftigen Vertrag, Mensch.
Also verdient hätten sie es auf jeden Fall. Subculture war doch, glaube ich, sogar auch. Die waren doch auch Impact Tag Team Champions, oder nicht?
Ja.
Und ist auch ein sehr cooles Team. Also macht das gerne. Und auch gerne Dani Luna mehr in der Knockouts Division, fände ich cool. Mal gucken, wer am Ende überhaupt noch bei TNA bleibt. Lol.
Aus ja, mit diesen TikTok. Diese TikTok-Tweets, die wir da vorhin in der Gruppe irgendwer reingeschickt hatte, wirkt alles komisch.
Ich fand's so lustig, ganz kurz mal off dazu. Ich hab mich kaputt gelacht. Da hat ja dann unter anderem auch Josh Alexander diese Sanduhr da halt gepostet, wie gesagt, mit dem TikTok. Und hat Karrion Kross von der WWE hat drunter gepostet, ja, klaut ihr jetzt hier Trademarks? Weil da war ja auch immer so ein bisschen so sein, ich glaube seine Phrase war irgendwie tickt irgendwas mit TikTok oder sowas und Scarlett Bordeaux hatte auch immer so eine Sanduhr. Und dann hat Jordan Grace nur drunter geschrieben, ja, so ironisch halt, ja, hier der Typ hat ein Trademark auf ein Emoji. Fand ich halt amüsant, weil es halt auch einfach wieder lächerlich ist von Herrn Kross, ne?
Ja, ey, ganz ehrlich, wenn er das ernst gemeint hat, dann halt dein dummes Maul, du Idiot.
Ja, also es ist halt so wieder total unnötig einfach, ne?
Ja, vor allem, weißt du, das kann, als Joke kannst du das ja bringen.
Ja,
ne? Ist okay, aber... Klaut er jetzt Trademarks, hahaha, oder machst du halt ein Lachsmiley oder dieses Kappa-Symbol dahinter und jeder weiß, alles klar, der hat gerade einen Joke gemacht.
Ja.
Aber warum muss man sowas machen? Das ist doch...
Ja, unnötig halt, weißt du, so halt...
Ja, aber Wrestler, die zu viele Bums auf den Kopf gekriegt haben.
Ja, ist richtig halt, ne? Aber ja, halt mal fest, fand's auch ein echt sehr cooles Match. Wie gesagt, ich freue mich jetzt sogar ein bisschen mehr auf Sapphire Reed bei WXW. Und vielleicht wäre sie dann ja auch ein Kandidat dafür den Women's Title. Ah! Entschuldigung, gibt's ja. So, ich kann's mir nicht verkneifen, es tut mir leid.
Ja, das wird euch. Da sollten wir auch nie mit aufhören. Dass jedes Mal, wenn man das hört, sich erinnert, hey, die WXW hatte mal eine Women's Division.
Richtig. Dazu muss ich sagen, ich bin in 2 Wochen, also eine Woche vorm Karat, bin ich bei Euphoria wieder. Die diesmal nicht in Köln sind, sondern in fucking Dormagen. Und die schaffen es, eine Karte zu booken, wo 3 Women's Matches auf der Karte sind. Ne? Also.
Ne? Ja, du würdest es halt auch problemlos hinkriegen. Es muss ja nicht mal, müssen ja nicht mal 3 sein, aber du hast ein Championship-Match und noch ein zweites. Bei 8 bis 10 Matches auf der Karte sollte das drin sein. Und on top hast du halt Intergender-Kram zum Beispiel bei den Tag-Teams. Aber na gut, lass uns nicht wieder ranten.
Ja, that's a story for another day.
Lass uns lieber rumschreien wie Oscar Leube.
Genau, denn der stand im nächsten Match zusammen mit seinem Youngblood-Partner Yuto Nakashima, die ja im Moment auf Exkursion sind von New Japan. Sie trafen auf Kieran Lacey und Mark Trey, zu denen kann ich euch leider nicht viel sagen, weil die haben leider keine Catchmatch-Profile. Deswegen wurden sie auch rechtgemäß besiegt. Nein, ja, in so einem kleinen Tag-Team-Match. Ich nehme mal an, also für mich macht das sind wohl auch eher noch so ein paar Leute, die im Anfangsstadium ihrer Karriere sind.
Wirken noch wie Rookies.
Und ja, aber erzähl doch mal gerne, wie du das Match fandest.
Also ja, also die beiden, wie heißen sie jetzt, Lacey und True, wirken halt zum einen, wie ich eben sagte, noch wie Rookies. So, irgendwie wirkt auch die Gier noch so und auch deren komplettes Auftreten wirkt halt noch nicht so komplett into it, falls das irgendwo Sinn ergibt.
Ja.
Ne? Ja, und dann, es ging auch direkt los. Das Match hat auch einen kleineren Aufbau gehabt bei einer Show, ein oder zwei Shows davor. Wo die sich schon mal so ein bisschen im Ring bei einer Beulerei gegenüberstanden. Ich glaube aber nicht in einem Match. Müsste ich allerdings nachgucken. Weil ich glaube, Oscar und sein Partner. Ja, die haben tatsächlich schon Anfang Februar in London gegeneinander gekämpft. Hatten auch, glaube ich, dann jetzt in Southampton. War da wieder irgendwie so ein Hickhack und jetzt haben sie halt zum zweiten Mal, hat jetzt Youngblood gewonnen. Und ich würde sagen, das war jetzt nichts besonders Spezielles, aber das hat einfach Spaß gemacht für die Zeit, die es ging. Das ging auch keine 10 Minuten, 9,5 ungefähr. Das kann man sich gut angucken.
Ja, finde ich auch schön, dass man dann halt so den eigenen Rookies und dann respektive sogar dann halt 4 Rookies noch so einen Spot auf so einer relativ großen Show gibt. Das ist dann eigentlich immer ganz nett.
Wobei, man muss ja sagen, natürlich, die sind jetzt was ihr Rookie-Dasein angeht, die wirken schon alle ziemlich, ziemlich kompakt. Du merkst halt ja nur noch, dass halt noch ein bisschen so der letzte
Schliff. Ja, aber ich meine halt so jungen, noch nicht ganz so etablierten Stars halt dann ein
bisschen mehr Spotlight zu
geben. Das ist eine gute Sache.
Das auf jeden Fall, da stimme ich dazu.
Ja, würd ich mitgehen, war ein schönes, nettes Ding. Ich finde ja wirklich, ich finde Oscar und Nakashima, ich finde die echt super als Team. Also die gefallen mir richtig gut. Ja, Mann. Die harmonieren auch einfach echt gut zusammen, wie ich finde.
Und, bei der das Show war auch endlich mal ohne T-Shirt.
Ja, stimmt, stimmt, das hatten sie bei WXW, hatten sie noch die Shirts an.
Und, auch bei den anderen RevPro-Shows hatten sie Shirts an. Ich weiß nicht warum, was das soll. Naja.
Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Bin ich auch immer nicht so der Fan von halt. Aber ja, war dann trotzdem ein gutes, ordentliches Match, was dann Youngblood für sich entscheiden konnte. Und das war fein. Wollen wir direkt weitermachen mit dem nächsten Match?
Sehr gerne, sehr gerne.
Dann ging es nämlich richtig los. Und zwar Luke Jacobs traf auf JJ Gale. Und ja, das war richtig geil, oder?
Ja, Mann.
Also ich muss sagen, ich bin mit JJ Gale leider nicht vertraut. Deswegen habe ich halt gedacht, okay, das wird jetzt so ein kleines Easy-Match, halt fast schon so eine Art Squash, wo halt Luke Jacobs einfach JJ Gale so ein bisschen wegwämst. War mein Gedanke dahinter. Nee. Ich lag sehr falsch. Noch am Anfang vielleicht ein bisschen dominanter von Luke Jacobs. Dann hat aber JJ Gale relativ schnell auch ins Match gefunden. Und da ging es einfach hin und her, Schlag auf Schlag. So ein schönes Hard-Hitting, fast schon, ich sag mal, Strong-Style-eske Match.
In meiner Meinung war das wirklich purer Strong-Style.
Und dann war es auch irgendwann einfach richtig drin, wo die sich da angefangen haben zu kloppen. Und wo auch JJ Gale, den ich halt, wie gesagt, vorher gar nicht kannte und gar nicht einschätzen konnte, da auch ganz gut mitgehen konnte. Und beide haben einfach ausgeteilt und gefressen.
Da würde ich mitgehen. Auch das Match hatte einen Storyline-Aufbau. Nach seinem Match bei... oh Gott, das hat wieder Luke Jacobs Matches. Wann war das denn? Genau, nach seinem letzten Match gegen Ishii hat Luke Jacobs so ein bisschen angefangen, so ein bisschen auch fast schon heel-eske Art an den Tag zu legen. Ohne halt wirklich hier zu sein, von wegen so, ey, ich bin hier der Man in RevPro und wenn hier irgendwer herankommt und sich einen Namen machen will, dann musst du quasi durch mich durch. Und das wird keiner schaffen, so nach Motto. Weil er auch so ein bisschen wahrscheinlich positioniert wird, um demnächst Richtung Heavyweight-Title zu gehen.
Ja, hat er ja auch angedeutet, ein bisschen in seiner Promo danach.
Genau, und JJ Gale hat das halt zum Anlass genommen, Luke Jacobs zu attackieren. Dann haben die sich ein paar Mal richtig heftig hin und her gebrawlt bei irgendwelchen Shows. Und sind halt jetzt finally zum ersten Mal aufeinander getroffen. So, das ist halt so die Storyline hinter dem Match.
Ich sehe, du hast deine RevPro-Hausaufgaben gemacht und dich sehr gut vorbereitet auf diese Ausgabe.
Ja, also ich muss sagen, seitdem ich da war, habe ich die ganze Zeit schon Bock auf RevPro gehabt. Und jetzt vor kurzem dann halt endlich RevPro On Demand angemacht und die Shows sind halt sehr schnell da vor Ort. Der Player ist in Ordnung.
Und die haben sogar Livestreams.
Genau. Auch wenn ich die selten live gucke.
Aber ja, aber dadurch sind die halt dann auch relativ schnell halt online nach der Show.
Genau, und wenn ich halt dann ne, guck's halt montags, was war so am Wochenende los, dann siehst du davor, alles klar, gut, kommt direkt auf die Watchlist.
Ja.
Nur IWTV boykottiere ich mittlerweile, die Scheiße funktioniert nämlich gar nicht mehr bei mir.
Die funktioniert echt, das ist echt kein guter Hoster, was die da haben.
Ey, ich wollte letztens Action gucken, die Scheiße, das Ding hat, der Player hat nicht mal geladen.
Ja, das ist mies.
So, also von wegen IWTV soll sich ficken gehen. Ja. Oder einen vernünftigen Player an den Start bringen.
Also wahrscheinlich passiert eher Ersteres.
Ja.
Aber naja, wie gesagt, es war wirklich ein richtig starkes Match. Meiner Meinung nach sogar das zweitbeste der Show.
Ja.
Und aber auch, weil es halt so, ne, ich meine, dass halt Ospreay gegen Oku gut wird, das war uns allen klar. Und das war für mich so ein bisschen so ein bisschen underrated, weil ich halt nichts erwartet habe und halt sehr viel dafür bekommen habe.
Also, Luke Jacobs ist für mich mittlerweile ein absoluter Garant. Wenn ich ihn auf der Karte sehe, dann weiß ich, es wird halt ausgeteilt. Da gibt's halt klassisch British Strong Style mäßig richtig auf die Fresse.
Ist ja auch und am Karat-Wochenende am Start, sogar im Karat.
Ich habe so Bock auf ihn. Und wenn dann auch noch mit JJ, wie JJ Gale jetzt ein Gegner am Start ist, der da auch mitgehen kann, dann ist das halt perfekt. Ne?
Definitiv.
Ich das weiß nicht, ob es vielleicht ein, zwei Minuten zu lang war zum Schluss. Aber sonst würde ich damit gehen, dass das halt einfach richtig stark war. Hard-Hitting, to the fullest, keine Atempause. Die haben richtig keine Luft gelassen.
Korrekt. Und da gab es am Ende einen sehr sicken Steiner Screwdriver von Luke Jacobs dann noch zum Sieg. Das sah auch echt fett aus. Und ja, hat er noch eine kleine Promo gehalten, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen so halt, na, hier Michael Oku, beziehungsweise halt hier dann der Sieger vom Main Event. Ich glaube, er hat explizit Michael Oku gesagt, er hat nicht gesagt Oku oder Osprey, er hat, glaube ich, Oku gesagt, aber ist ja auch egal, er war ja zu dem Zeitpunkt auch Champion. Und hat dann gesagt, so, ne, so ein bisschen deutlich gemacht, dass er halt der Nächste ist, der jetzt an der Reihe ist, so ungefähr.
Ja, er hat halt quasi gesagt, er hat sich selber für den Revolution Rumble, heißt er, glaube ich, angekündigt.
Genau, stimmt, das war's.
Und Osprey hat ja gesagt, für mich so, ey, das ist definitiv mein letztes Independent-Match und wenn ich Champion werde, dann werde ich den Titel vakantieren und er wird im Rumble ausgekämpft. Und er meinte, was, ne, entweder ich gewinne den Rumble oder halt von Michael Oku halt selber.
Kann man machen und da freue ich mich drauf, dann auch, wenn es dann hoffentlich Luke Jacobs gegen Michael Oku geht. Also, er ist halt der Nächste, der jetzt wahrscheinlich aufgebaut wird. Also, wahrscheinlich ist das Match, was wir dann jetzt im Laufe des Jahres sehen werden. Also, Luke Jacobs gegen Oku, gehe ich mal von aus.
Ich gehe fest davon aus, dass Luke Jacobs den Rumble gewinnen wird.
Genau. Sind ja beide im Karat, also man könnte dann auch das Titelmatch beim Karat bringen. Nein, das macht man natürlich nicht, aber...
WXW spoilert einfach Rev Pro so ein Event.
Genau, genau. Einfach bei Wheel of Wrestling einfach das Titelmatch machen mit dem Titelwechsel. Und LEQ so, what the fuck? Nein, also...
Der würde einfach die beiden gegeneinander stellen, weil so reicht ja schon aus. Damit ja, genau. Rev Pro da guckt, was ist da los?
Was ist denn los? Ja, ich glaube, das würde man allein aus Dings nicht machen. Also, ich würde es auch nicht machen, wenn ich Karat booken würde, weil ich würde ja halt versuchen, am besten irgendwie Matchups zu machen, die es sonst nicht gibt, und dann würde ich halt nicht zwei Briten gegeneinander booken.
Ja, ne, die kannst du halt tendenziell schneller wieder beide zusammen haben, wenn du so besser mehr einbinden willst. Das würde ja
genau funktionieren. Aber gut, kommen wir zu einem Matchup, was wir dann auch gebookt haben, ja?
Ganz kurz, wie stehst du denn zur Matchlänge? Weil ich meinte ja gerade für mich, dass... Für mich ein Stück zu lang war. Zum einen war ich so, ja komm, macht hinne jetzt.
Nee, ich war tatsächlich so drin, dass es mich dann gar nicht gestört hat.
Ah, das ist dann
fand ich dann okay, fand ich dann tatsächlich nicht zu lang. Also es hätte jetzt auch nicht länger gehen dürfen. Ich glaube, wenn du so auf 20 aufgerundet hättest, wäre es dann vielleicht doch zu viel gewesen. Aber so war ich dann irgendwie total drin, dass es mich dann gar nicht gestört hat.
Ja, und dann war es nur meine Wahrnehmung dann einfach.
Das nächste Match war dann auch ein bisschen kürzer. War auch ein interessantes Matchup, nämlich mit einem Wrestler, den sie eingeflogen haben. Denn Mustafa Ali ist ja wieder Free Agent und gerade auf seiner Independent-Tour.
Auch schon und, 37, sehe ich gerade.
Ja, der ist halt echt diese 4-5 Jahre oder wie lange bei der WWE war, ist der da echt gewastet worden. Er wollte ja auch schon lange raus, hat jetzt erst Ende letzten Jahres dann den Release gekriegt. Was sehr schade ist.
Hat zu lange gedauert.
Hat zu lange gedauert, aber... Du hast ja trotzdem gemerkt, dass er jetzt nicht irgendwie, wie sage ich das jetzt? Also er ist nicht abgekühlt, sondern die Leute haben trotzdem immer noch Bock auf ihn halt, ne?
Ja, weil alle halt auch darauf gegeiert haben, dass er Free Agent wird. Er kommt jetzt auch demnächst zu TNA, worauf ich mich sehr freue.
Ja, stimmt.
Ich bin fast ein bisschen überrascht, dass er nicht auch direkt von AEW verpflichtet wurde. Vielleicht hat er aber auch keine Lust drauf.
Also ich könnte mir bei ihm vorstellen, dass er so ein bisschen halt, er hat ja auch gesagt, so dann, er hat so ein bisschen, ja, als er wiederkam, so ein Video gepostet, so ein bisschen, wo er so wie so eine Presidential-Kandidatur macht, so ein bisschen, hat gesagt, so World Tour und sowas. Ich kann mir vorstellen,
dass er sich... Das ist auch sein Gimmick tatsächlich bei Impact.
Impact, okay. Ja, aber dass er da halt dann so sagt, okay, ich habe halt irgendwie Bock, erstmal so ein bisschen Stuff überall zu machen. Ich glaube, wenn der zu AEW gehen will... In der Sekunde, in der sowas verlauten lässt, ist halt Tony Khan an der Stelle und wedelt dem einen Vertrag unter die Nase. Also, wenn er will, dann hat er seinen Spot bei AEW safe.
Vor allem, wenn er jetzt sagt, ich hab Bock, mich ein bisschen auszutoben, überall auf der ganzen Welt zu sein.
Ja.
Ja, ey, dann lässt du dich 2 Jahre von TNA verpflichten. Da hast du dann unter der Woche hast du dann halt die Tapings. Du meinst, glaube ich mal, dass die Tapings nie am Wochenende machen, sondern irgendwie unter der Woche, entweder kurz vor oder kurz nach dem Wochenende halt.
Ich meine, die machen die immer montags nach den Impact Plus oder nach den Pay-Per-Views halt. Montag ja, und Dienstags dann immer in derselben Stadt.
Ja, Montag kannst du halt da dann dein Pay-Per-View machen und am Wochenende kannst du halt überall sein, wo du willst. Und dann nach 2-3 Jahren hast du vielleicht einen Exhibition-Title, den er wahrscheinlich demnächst gewinnen wird. Vielleicht macht er noch einen kleinen World-Title-Run und dann sagt er Tschüss und geht halt zu AEW nochmal für 5-10 Jahre. Den Paycheck und genau. Um halt irgendwelche Dream Matches mit, keine Ahnung, Kenny Omega zu haben.
Ja, das gegen Osprey steht ja auch noch aus, finde ich.
Ja. Ja.
Aber ja, er traf dann auf Robbie X. In einem Match, was ich nicht so gut war wie das Match davor, aber ich fand es trotzdem sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Schönes High-Flying-Ding.
In meinen Augen blieb es Erwartungen zurück.
Ich kann verstehen, warum. Ich finde aber auch Robbie X nicht so pralle, von daher hatte ich jetzt nicht so viel erwartet.
Robbie X ist okay, aber ich habe mich dann zum Schluss gefragt, wo war denn jetzt die Abfahrt? Weil das weiß ich, das kann Robbie X und das weiß ich auch, das kann ein Mustafa Ali.
Okay, ja, dann kann ich das verstehen, dass es unter der Wartung bleibt von dir. Kann ich verstehen.
Ich fand den Start nett, wo sie so ein bisschen rumgeblödelt haben, aber danach war dann halt...
Ja, wo Ali dann sagt, du kannst auf jeden Fall nicht alles das, was ich kann. Du kannst nämlich das nicht und hat dann so mit seinen Haaren gewippt. Weil, Robbie X trägt halt fast Glatze. Und deswegen kann er das nicht. Ja, war so ein bisschen dann die Heal-Aktion von Ali. Ali hat ein, oder war es Robbie X? Einer von beiden hat einen richtig bösen Turnbuckle-Bump genommen.
Ich glaube, das war Robbie X.
Ich glaube, es war Robbie X. Ne, weil, Ali ist ausgewichen aus der Ecke und er ist so face-first irgendwie in den mittleren Turnbuckle geballert.
Ja, da dachte ich auch für eine Sekunde, der wäre Knockout gewesen.
Ja, also... Hätte man denken können, auf jeden Fall, da der sah echt böse aus. Und es war ein nettes kleines Match. Ali hat dann gewonnen, hat so ein bisschen noch halt dann Robbie X overgebracht. Sagte, ja, ist ein geiler Typ, halt guter Catcher und so. Wie man das dann halt nochmal oft benutzt bei so Fly-ins. Die gewinnen dann und putten dann halt irgendwie nochmal in so einer kleinen Promo halt den Lokalen halt ein bisschen over. Ja. Ich kann es verstehen, was du meinst mit unter den Erwartungen zurück. Ich habe nicht so viel erwartet, also was heißt nicht so viel erwartet, das klingt jetzt wieder abwertend, aber ich habe es einfach auf mich wirken lassen und fand es dann ganz cool. Und war aber auf jeden Fall ein guter Kontrast, glaube ich, nach diesem Hard-Hitting-Match davor.
Das auf jeden Fall, ne? Also, das war auch richtig so, dass du danach halt nicht das gleiche Match nochmal machst.
Ja, genau.
Sondern halt einen guten Mix reinbringst. Erst gibt's auf die Fresse und danach gibt's halt ein bisschen rumgefliege, wenn auch nicht so in der Form, wie ich es mir erhofft habe.
Ja, man hofft dann ja schon so, ich weiß, dass du meinst, so ein bisschen mehr so auf Abfahrt halt, Flippy-Floppy halt, ne?
Genau. Das wäre schön gewesen.
Was ich übrigens empfehlen kann, die Empfehlung habe ich von unserem guten Freund Sebastian gekriegt, liebe Grüße an der Stelle. Es gab eine Show in Frankreich bei APC, die haben sie auch auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen, vor kurzem. Da gab es Mustafa Ali gegen Angle Blanc. Das soll auch sehr cool gewesen sein.
Das klingt nach genau dem, was ich mir von diesem Match erhofft habe.
Ja, ich glaube, das war es auch, wenn ich unseren Kollegen richtig verstanden habe. Habe ich aber auch noch in der Pipeline, habe ich noch nicht gesehen. Ist aber vorgemerkt auf jeden Fall. Aber ja, kommen wir zum nächsten Match. Ein Match, wo auch die Ansetzung etwas geändert werden musste. Eigentlich sollte dort Gabe Kidd antreten. Der hat sich aber leider verletzt und war dann nicht mehr zugegen?
Sag mal. Der Pfeil geht von diesem Match alleine geht übrigens 34-23. Also Ali gegen Aigle Blanc. Und direkt, wenn man da nach APC Mustafa Ali sucht, findet man übrigens auch die komplette Show. Die geht knapp 3 Stunden.
Genau, die haben sie auch hochgeladen da halt. Schaut's gerne mal euch an, wenn ihr Bock habt. Also gerade Aigle Blanc gegen Ali klingt eigentlich sehr vielversprechend.
Ja, ich hab mir gerade beides mal auch für später ansehen von meinem YouTube-Account gepackt.
Sehr schön.
Danke für den Hinweis.
Ja, gerne. Und den Ersatz für Gabe Kidd machte dann Trent Seven. Und er traf auf New Japans Shingo Takagi. Trent Seven hat es geschafft. Der hat es nämlich geschafft, ein nicht gutes Match aus Shingo Takagi rauszuholen. Das war meiner Meinung nach sehr langweilig.
Ja, trifft es sehr gut.
Ich muss dazu auch sagen, ich bin da nicht ganz biased, weil es gibt so ein paar Wrestler, die mich halt so gar nicht interessieren, die ich auch irgendwie nicht so leiden kann, wo ich halt automatisch abschalte und da gehört leider ein Trent Seven dazu. Und das Match hat irgendwie für mich gar nicht geklickt. Auch gegen Ende war es dann irgendwie zu viele Big Moves von Trent Seven, aus denen dann Shingo allen ausgekickt ist, sodass dann irgendwie Trent Seven auch gar nicht so gut aussah. Und dann hat Shingo Takagi ihn am Ende halt weggewimpt. Also ich fand es leider nicht gut und mit 21 Minuten dann auch echt lang.
Also ich bin da ja ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, dass Trent Seven eigentlich immer für ein unterhaltsames Match gut ist. Klar, der haut keine 5-Sterne-Banger mehr raus, aber trotzdem normalerweise solide bis unterhaltsam. Shingo ist eigentlich über jeden Zweifel erhaben, aber hier hat es einfach nicht klicken wollen. Das war pure Langeweile und dann geht hier auch noch fast 22 Minuten. Boah, ich glaube, wenn die einfach gesagt hätten, ey, wir machen hier einfach 15 Minuten ein bisschen Spaß. Trent Seven blödelt ein bisschen rum, darf seine 2-3 Spots bringen. Shingo Takagi bringt seinen Kram. Dann wäre es vollkommen fein gewesen und so war das halt nach Mustafa Ali gegen Robbie die zweite Enttäuschung.
Ja, leider ja. Ich glaube, Gabe Kidd gegen Shingo wäre besser gewesen, weil es auch einfach intensiver ist vor Gabe Kidd. Und das sage ich als jemand, der Gabe Kidd auch nicht so gerne mag, aber das ist halt ein intensiver Wrestler, ein sehr drivener Wrestler und das wäre halt, glaube ich, ein besseres Match geworden einfach.
Ja, das hätte vom Pairing besser gepasst. Oder ein Darby Allin, der, wie du erwähntest, in der Halle war. Der hätte auch super gegen Shingo gepasst.
Oh ja, die haben sogar ein Selfie gepostet bei der Show. Oder Shingo hat ein Selfie mit ihm gepostet bei der Show. Und die beiden haben ja auch eine Geschichte, weil beim ersten Forbidden Door haben sie ja mit Sting zusammen geteamt, die drei zusammen. Ah. Die Dudes with Attitudes. Und ja, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Vielleicht sehen wir das ja irgendwann sogar noch, weil Darby wird ja in der nächsten Zukunft wahrscheinlich wieder eher ein paar mehr Single-Matches machen.
Gehe ich von aus.
Also hoffen wir es zumindest. Und von daher ist das ein Pairing, auf das ich sehr Bock hätte. Auf ein Pairing, auf das ich nicht sehr viel Bock hätte, war dann das nächste Match.
Ganz kurz, bevor wir auf das nächste Match eingehen. Was glaubst du, wer bookt Mustafa Ali erst, die WXW oder die GWF?
Ich glaube die GWF.
Ich auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die WXW das verschläft. Oder dass die WXW sagt, ja, oder die WXW frühestens für nächstes Jahr Karat, aber das GWF wird ihn sich schon früher ranholen.
Ich habe tatsächlich gedacht, dass sie ihn für dieses Jahr Karat noch irgendwie booken.
Ja, kann ich mir aber vorstellen, dass die Meldung zu spät kam und da.
Genau, schon, ich glaube auch, dass das zu kurzfristig jetzt war. Und jetzt ihn halt für ein Non-Tournament irgendwie lohnt sich auch nicht, weil wenn, dann packst du jemanden ins Turnier und abseits von Non-Tournament ist doch auch voll.
Halt. Ist auch verdammt teuer, wenn du halt schon so zum Beispiel mit einem Leo Rush oder sowas schon Leute aus den USA einfliegst.
Also, ich glaube, der wird auch schon eine gute Gage halt nehmen für seine Indie-Auftritte, jemand wie Mustafa Ali. Und irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein GWF-typisches Boogie und das meine ich nicht mal böse. Ich glaube schon, dass es so ein GWF-typisches Boogie, den jetzt halt zu holen, wo er noch relativ frisch ist. Und den halt gegen jemanden zu packen, vielleicht sogar gegen jemand eigenen wie Crowchester oder sowas. Oder mal nach halt.
Mike DiVecchio gegen Mustafa Ali um den GWF World Title.
Ja, sowas sehe ich. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass dann irgendwie im Laufe des Jahres, vielleicht sogar im Sommer oder sowas halt, also jetzt nicht für die nächste Show für Chaos City, das ist vielleicht ein bisschen früher, aber dann irgendwann so Richtung Sommer oder Frühling oder sowas halt, dass sie den da für irgendeine Show anbucken. Vielleicht sogar fürs Berlin-Wochenende, also fürs Bash in Berlin-Wochenende mit Rap Pro zusammen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Wann genau ist das nochmal? Hast du das im Kopf?
Die Woche nach All-In.
Ah, also Ende März. Ach, Quatsch. September. August. Ja, Ende August, Anfang September irgendwo da.
Genau. Genau, müsste dann sogar Anfang September sein, weil All-In ist ja am 25., glaube ich.
Genau.
Und dann die Woche nach, also da ist der Sonntag, der 1. September, also. Da ist, glaube ich, die WWE und dann die GWF ist ja, glaube ich, Freitag, Samstag, Sonntag. Meine ich? Ich glaube, die haben ja drei Shows und mit zwei. Ist ja.
Haben die doch drei?
Ich meine, die haben drei. Die haben die nicht noch das Battlefield jetzt gesagt, ist auch da? Die haben eine Rev Pro Show. Die haben das Battlefield und haben die nicht noch eine zweite Rev Pro Show sogar? Ich meine, die haben mit Rev Pro zwei Shows an dem Wochenende.
Tatsache, 30.8. und 31.8. ist GWF und Rev Pro, Double Impact. Und am 1.9. ist GWF Battlefield.
Genau.
Also GWF-Fans kriegen richtig was zu sehen.
Fast es macht ja auch Sinn, wenn du als Berliner Company und die WWE ist in Berlin, wenn du da halt was machst. Na, also dann nimmst du halt volles Rohr alles mit.
Ja, musste. Also ich weiß nicht, ob Battlefield noch sein muss.
So ein Rumble hätte dann vielleicht, hätte man vielleicht was anderes machen können, I agree.
Gerade wenn du halt vorher zwei so eine Doppelshows hast, das wird schon genug sein, da irgendwas aufzubauen in die Richtung. Kann ich mir vorstellen, dass ein bisschen too much ist, aber je nachdem, wie sie die Shows mit RevPro angehen, wird das, glaube ich, eine geile Nummer.
Ich denke auch und ich denke, beziehungsweise ich hoffe es für die, dass sie einfach eine Tonne Geld an dem Wochenende machen.
Ja, und weißt du, was ich auch hoffe?
Was denn?
Dass die Shows besser sind als das Match, über das wir als nächstes reden werden sind.
Ich habe ja gerade schon gesagt, dass es so Wrestler gibt, bei denen wie Turn 7, bei denen ich anfange abzuschalten. Aber Ricky Knight Jr., ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt das in der Familie, aber ist so ein Wrestler, den ich super egal und super belanglos einfach finde. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich kann mit dem gar nichts anfangen. Ich finde den so langweilig einfach.
Der ist irgendwie... Wie beschreibt man das am besten? Er ist so irgendwie auf diesem... Er steht quasi auf der Treppe zu. Ich finde den eigentlich ganz cool. Aber er kriegt das irgendwie nicht hin, irgendwie die letzten Stufen hochzugehen.
Ja.
So. Ja, ich sehe, dass er ein guter Wrestler ist. Ich sehe, dass er auch so gimmickmäßig auch vollkommen in Ordnung unterwegs ist. So einfach ist ein relativ einfaches, stabiles Gimmick, aber das funktioniert. Aber irgendwie will es nicht in Richtung, ey geil, Ricky Knight ist auf der Karte und der wird ein geiles Match haben laufen.
Richtig, genau das.
Obwohl seine Matches jetzt mal abgesehen von dem Match gegen Gogo eigentlich immer mindestens solide sind. Ja. Eigentlich immer so relativ Spaß machen, aber irgendwie. Meh.
Ja. Sein Gegner war dann AEW-Wrestler Anthony Ogogo. Ogogo ist auch der Wrestler, der, glaube ich, den krassesten Downfall hatte von irgendwie vielversprechendes Prospect bei AEW zu eigentlich irrelevant.
Ja, aber.
Was nicht allein seine Schuld ist, zumindest was den AEW-Part angeht.
Ich behaupte, dass es Codys Ego geschuldet war.
Ja, definitiv.
Weil es war ja irgendwie so ein spezielles Wochenende, wo die dann ihr Match gegeneinander hatten. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eins war.
Ich glaube, war das nicht sogar Double or Nothing?
Ja, ich meine jetzt feiertagsmäßig, wo Cody dann unbedingt...
Ja, Double or Nothing, das ist doch immer Memorial Day, glaube ich.
Genau, und da wollte Cody ja wahrscheinlich irgendwas ganz Tolles draus machen und boah, ja, du hättest Gogo und Jungen einfach als hier so overbringen können, wenn er da Cody ausknockt und besiegt.
Ja.
Und dann halt intensiv weiter mit ihm arbeiten. Wäre halt der sinnvollere Weg gewesen, stattdessen war er dann nachher mehr oder weniger egal.
Ja, ist korrekt. Und ja... Das Match, also das war leider echt nicht gut. Es war auch dieses, ne, also Ogogo hat ja im Prinzip das gleiche Gimmick wie bei AEW hat. Er ist halt ehemaliger Boxer und er KO't die Leute halt.
Ja.
Was ja an und für sich erstmal fein ist, aber also man hat es irgendwie ganz komisch geworkt. Erstmal gibt es halt auch, es gab halt diesen ersten KO-Blow, dann schnappt er sich die UK-Fahne, legt die halt auf Ricky Knight Jr. drauf, der Referee muss zählen, wirkt dabei aber auch so ein bisschen so überfordert, weil Gogo hat da gerade die Flagge eben draufgelegt, dann steht Ricky Knight Jr. wieder auf, wird das zweite Mal umgewämst mit dem KO-Punch und wird dann einfach gepinnt. Ja, warum pinnst du ihn nicht nach dem ersten KO-Punch? Ja gut, er wollte das Match halt auf Krampf durch KO gewinnen und hat dann gemerkt, okay, funktioniert nicht, ich pinne jetzt einfach, aber das war so, also irgendwie hat das für mich nicht funktioniert.
Am Ende komisch. Ich meine, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe Schlimmeres erwartet. Gerade weil Gogo irgendwie auch keinen weiteren Fortschritt gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass er einfach nicht großartig weiter trainiert hat. Und, ne, irgendwie ist er hängen geblieben. Oder meine ich, das meine ich nicht beleidigend, sondern einfach so, ja, er hat bei AEW und mit Dustin Rhodes und so ein bisschen trainiert, hat da seine Grundlagen gelernt und hat aber sich nie weiterentwickelt.
Ja.
So. Und da ist halt immer noch bei stehen geblieben auf dem Stand. Und dann hast du halt mit Ricky Knight, der zwar ein guter Wrestler ist, aber der halt nicht keiner ist, der aus einer Nulpe ein Dreammatch rausholen kann.
Ja. Also es hatte ja, glaube ich, ein bisschen Storyline, weil die beiden waren, glaube ich, Tag-Team-Partner in der British Tag League.
Genau, die waren, standen sogar zusammen im Finale, haben das Finale dann verloren. Und nach dem Finale ist dann Go-Go geturnt.
Ja. Yeah.
That's the story.
Klingt ja toll. Ja, aber wie gesagt, also sorry, Match war dann halt leider echt nichts. Hat irgendwie nicht funktioniert für mich. Und ja, war dann eine große Enttäuschung halt leider. Aber so ist das halt manchmal.
Man kann halt nicht immer alles bekommen. Und gerade wenn ich überlege, was danach noch für zwei Matches kommt, ist das auch okay, dass man nochmal auf den Boden der Tatsachen vorher geholt wurde. Ne?
Das stimmt. Es wurde dann nämlich wieder besser. Es wurde dann wieder sehr besser, deutlich besser. Ja. Singles Match. Der Co-Main Event. Zack Sabre Jr. Eine Woche nach seinem grandiosen Match gegen Bryan Danielson bei New Japan New Beginning. Wer das nicht gesehen hat, guckt es bitte an. 5,5 Sterne vom guten Meltzer hat es gekriegt. Es war fantastisch. Und er traf
ich
auf.
Ich bin das leider nicht so abgeholt. Ich hatte damals schon mit dir darüber geschrieben. Mir hat irgendwie so... Das war halt wrestlerisch perfekt, aber mir hat irgendwie so... Ja, oh Gott, wie habe ich das... Ich guck mal, ob ich das so schnell finde. In die das mit meinem Chat. Ich habe das damit eigentlich ganz gut beschrieben. Die da wusste dann auch, okay, ja, okay, jetzt anhand dessen kann ich verstehen, warum du das nicht so geil fandest.
Ja, gut. Dann ist es halt so. Manchmal da... Ja, dann hat dann keinen speziellen Grund, dann ist es halt einfach so.
Also. Die Verbissenheit hat mir gefehlt irgendwie. Das war einfach nur so, ja, wrestlerisch sind wir beide die Besten der Welt, aber so dieses so, irgendwie das Gefühl, dass es um was geht, hat mir gefehlt. Das war es damals.
Ja, gut, das ist was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, aber das ist ja okay, Meinungen sind ja auch unterschiedlich und das ist ja auch vollkommen in Ordnung so.
Es war trotzdem einfach 5 Sterne plus.
Ja, es war einfach phänomenal. Ist tatsächlich auch auf meiner Liste auf Platz 1 bis jetzt der Match des Jahres. Auf Platz 2 ist dann das Match, was nach dem kommt, worüber wir jetzt sprechen. Ja, genau, aber sein Gegner war Connor Mills. Mit einem auch relativ neuen Look, kurze Haare, blond gefärbt, mit einer geilen, an Kente angelegten Gear. Fand ich sehr nice. Und das war auch ein echt gutes Match.
Ey, erstmal sechs Sadismus in Reinform präsentiert. Ich glaube, ganz ehrlich, dieser Typ steht darauf, Leute zu verletzen und ihnen weh zu tun. Ja. Das macht er nicht nur, weil er das verdammt gut kann, sondern auch, weil er das liebt. Dem geht darauf so ein bisschen einer ab. Das behaupte ich jetzt einfach so.
Ja, der hat so eine leicht sadistische Ader und eine Befriedigung, den Leuten die Gelenke zu verdrehen.
Ja. Und dann hast du erst, ne, das Match ging 21:25. Die meiste Zeit zu Anfang wurde Miles komplett demontiert, konnte sich irgendwie lange Zeit kaum wehren, kriegt einfach nur die Fresse dick geprügelt. Und dann kriegt das hin, das Ruder rumzureißen, nochmal ein Stück weit und kann Zack selber noch unter Druck setzen. Das war eine richtig schöne Match-Story. Der Underdog, der sich dann gegen den New Japan Star hochkämpft. Zwar dann am Ende logischerweise verliert, aber.
Ja. Das war ja klar, aber das sind so Sachen, die muss man halt einfach, oder ich kann, beziehungsweise versuche, die dann halt auszublenden. Sagen wir es mal so, wenn Zack Sabre Jr. nicht bei New Japan gesigned worden ist, ist es immer noch einer der besten Wrestler der Welt, hätte das Match wahrscheinlich trotzdem gewonnen.
Ja, safe, safe.
Und, aber
das war auch kein Negativaspekt so in dem Moment.
Ja,
ne?
Ja, aber klar. Aber Conor Mills konnte auch gut geben. Der erste PK, den er irgendwann gegen Ende rausgehauen hat, der war richtig wild. Der hat selbst den von Zack Konkurrenz gemacht. Holy shit.
Ja.
Und das war ein schönes Schlag auf Schlag mit. Also das war so, guck mal, es gibt ja so Matches, wo dann die Leute die Wrestler verlieren und dann ist es halt egal. Aber es gibt auch so diese Dinger, da, wo ein Wrestler halt, obwohl er verliert, trotzdem gut aussah, trotzdem als besserer Charakter, als besserer Wrestler rausgeht, wie vor dem Match. Und das war so ein Match, wo ich hier den Eindruck hatte, dass halt Conor Mills ist auch, glaube ich, noch neu in der Heavyweight Division. Der war bis vor kurzem, glaube ich, noch Undisputed Cruiserweight Champion. Und ist jetzt so quasi, ich sag mal, in die Heavyweight Division gewechselt. Und so, dass es so eins seiner ersten Outings jetzt quasi war, so als Heavyweight Wrestler. Jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt, weil das ist ja dann immer noch irgendwie was anderes, als das dann in Japan transkribiert wird. Und Der hatte da einfach ein gutes Outing gegen einen sehr guten Wrestler, konnte der da gut mithalten und das hat mir deswegen sehr gut gefallen hier einfach. Also er wurde jetzt nicht schwächer dargestellt, nur weil Zack selber der New Japan Wrestler ist oder so, das will ich damit sagen.
Nein, im Gegenteil, das ist halt auch was, wo du dich dann halt im Nachhinein auch, also nicht nur out of Gimmick, sondern auch in Gimmick hinstellen kannst, ey, ich habe hier Zack Sabre Jr. an den Rand einer Niederlage gebracht oder
genau.
Richtig, richtig gut mitgehalten. Wann hast du jemals jemanden in der Form zugesetzt? Noch nie, du Loser, weißt du?
Ja, richtig. Er ist, glaube ich, auch ein Kandidat, den man irgendwann gegen Oku stellen konnte. Ich glaube, die sind ja auch ehemalige Tag Team-Partner. Von der Destination Everywhere. Und ja, man hat auf jeden Fall ein paar gute Leute, die man jetzt irgendwie aufgebaut hat, so, also als potenzielle Challenger, sodass es auch nicht so schlimm ist, wenn man jetzt, ich sag mal, wenn jetzt jemand wie ein Osprey ausfällt.
Ja, das muss man sowieso sagen, ne? Na, seit NXT UK war ja RevPro, sag ich schon, war ja UK Wrestling ziemlich tot.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, an RevPro und auch jetzt mit dem Ende von NXT UK sehen wir halt, okay, da ist noch Leben und das, ich habe das Gefühl jetzt gerade auch, wo Corona vorbei ist und in 2023, dass es wieder aufwärts geht.
Britt hatte halt das Problem, dass die hatten quasi einen krassen Downfall halt durch die Pandemie und vor allem durch Speaking Out, weil da halt viele Wrestler halt dran beteiligt waren.
War gefühlt jeder war irgendwie Progress Regular.
Ja. Und da hat die Szene halt, und natürlich dann durch das NXT UK, weil da halt viele Leute einfach weggesigned worden sind und so schnell halt nicht neue Talente nachgekommen sind oder konnten. Und aber man ist auf einem guten Weg, auch gerade RevPro, finde ich. Von Progress haben wir uns ja so ein bisschen entfremdet und die haben sich auch sehr verändert durch halt, also nicht nur im Negativen, halt auch im Positiven. Die Shows sollen wohl, was ich so höre, auch einigermaßen wieder ordentlich sein, aber da ist halt viel, ich sag mal, passiert mit einer Owner-Wechsel und sowas halt. Die sind auf jeden Fall auch, habe ich so den Eindruck, ein bisschen mehr im Kommen, aber auch gerade RevPro ist halt eine Promotion, die sehr, sehr etabliert ist und vielleicht sogar mit WXW zusammen sich den ersten Platz teilt, was Europa angeht und wenn nicht, dann closer zweiter Platz ist.
Vor allem, sie haben halt auch diese New Japan-Partnerschaft,
ja,
aber
genau.
Sie schaffen es halt, dass die Partnerschaft vernünftig funktioniert und es ist kein ohne die würden sie nicht funktionieren. Nee, die können halt auch eine Show an den Start legen, ohne dass da ein Shingo rumläuft und ein Zack. Auch ohne die beiden wäre die Show halt gut gewesen.
Ja, genau. Und also ich finde, sie schaffen es halt ganz gut, diese Talente halt, also oder diese New Japan Wrestler halt richtig einzubinden, wenn das Sinn macht gerade. Also die sind halt nicht nur random da, um halt, okay, die kommen, machen ein Match und verschwinden wieder. Okay, Shingo gegen Trent Seven war basically das. Aber das war halt auch anderen Dingen geschuldet, halt vor allem Ausfälle und sowas. Halt, Trent Seven war ja auch nur das Replacement. Aber auch hier zum Beispiel, du hast halt Zack geholt, um halt auch ein bisschen Connor Mills dadurch zu elevaten und nicht einfach, Zack geht dahin, PK'd Connor Mills und verschwindet wieder. Sondern man hat es irgendwie versucht, in diesen Kontext halt irgendwie der Show halt mit reinzubringen und da hat es halt funktioniert.
Genau, ne, sie erfüllen halt einen Zweck.
Genau, und das ist so, nicht klar, einfach nur...
Shingo gegen Gabe Kidd wäre dann halt jetzt wahrscheinlich so ein New Japan Show-Match geworden. Aber ansonsten ist halt, ne, wenn du von zwei New Japan-Talenten sprichst, die auf der Card waren, ist halt einer da gewesen, um halt für Conor Miles der Stepping Stone zu sein.
Richtig. Ne? Ja, und das hat ja funktioniert. Ja, den dritten New Japan oder dann eigentlich Ex-New Japan Wrestler hatten wir dann im Main Event.
Ja, den habe ich gerade bewusst nicht mit reingezählt, weil er halt auch Storyline mit Oku hat.
Genau, den muss jetzt halt auch. Er ist ja auch, ne, Zack zwar auch, aber nicht mehr so viel, aber gerade Osprey hat ja auch eine sehr große Geschichte halt mit RevPro einfach.
Ja.
Das ist einfach, der ist durch RevPro ist Will Osprey bei New Japan gelandet. Das ist so. Und auch generell dieser Bezug ist halt, er war sehr auf British Champion, hat den Titel ja auch mit zu New Japan genommen, bei New Japan verteidigt und all sowas halt. Ne? Also da ist einfach die Bindung, die Osprey zu dieser Promotion hat, ist einfach, und auch zu den Fans, ist einfach sehr, sehr groß. Und deswegen ist es ja auch ein Big Deal einfach, dass sein letztes Independent-Match bei dieser Liga war, bei dieser Show war.
Und auch nicht wie fitting.
Ja, natürlich, das ist auch so ein bisschen Full Circle. Auch für Oku halt sehr fitting, weil er ist zwar Champion jetzt schon ein bisschen länger, aber er hat nie Will Ospreay besiegt. Und das ist halt das, was ihm noch so ein bisschen fehlt bei RevPro, was so ein bisschen auf seiner Bucketlist ist bei RevPro. Er hat jetzt auch gesagt, er ist der Grand Slam Champion bei RevPro. Er hat alle Titel gewonnen, aber er hat Ospreay, er hat es nie geschafft, Will Ospreay zu besiegen. Und das war ihm halt für ihn wichtig, deswegen hatte er halt auch den Antrieb, dieses Match halt zu haben. Nicht nur für Will Ospreay, der sagt, ich will halt mein Abschiedsmatch haben bei RevPro, sondern auch Michael Oku, der halt einen Grund hat, dieses Match zu fordern, haben zu wollen. Und es gab eine kleine Special Stipulation, und zwar, dass Amira nicht das Handtuch für ihn werfen darf, weil das ja das Finish von dem letzten Match der beiden war.
Also nicht nur kein Referee Stoppage wie beim letzten Mal, sondern jetzt on top, Amira muss halt da sich das übergehen lassen, was ihr Freund auf die Fresse kriegt.
Ja, die musste auch eine Menge über sich ergehen lassen, sowohl was Michael Oku angeht, als auch sie selber.
Ja, sie hat auch einmal gut gefressen.
Match war phänomenal. Unfassbar gutes, starkes Match. Ist auch, also auf meinem Ranking ist es auf Platz 2 dieses Jahr, falls das irgendwie relevant ist oder irgendjemanden interessiert. Es ist lang, es ging 47 Minuten. Ich für meinen Teil hat mich null gestört und ich habe auch diese Länge tatsächlich gar nicht gespürt. Also du hast schon gemerkt, es war lang, aber es war nicht so lang, dass es sich gezogen hat, dass du denkst so, boah, scheiße, das muss jetzt aufhören, das ist schon eine Viertelstunde zu lang. Es war einfach Nonstop-Action, einfach diese fast 50 Minuten.
Ja.
Und es war, ich glaube, es bringt gar nicht, das jetzt irgendwie Spot für Spot zu callen, weil es ist ein, auch wenn du sagst, es ist egal, ob es irgendwie ein Contender ist für ein Match of the Year oder sowas, es ist ein Must-Watch, meiner Meinung nach.
Ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, und wenn es halt nur, ich weiß gar nicht, ob RevPro On Demand einen Testmonat oder Testwoche anbietet, für dieses Match lohnt sich auch ein Zehner zu investieren. Das war einfach so gut. Und auch mit diesem Aufbau im Vorfeld, dass Oku war irgendwie nie wirklich Champion. Er hat zwar den Titel gehalten die ganze Zeit bis jetzt, aber er war irgendwie immer noch unsicher, weil er hatte diesen Marke, er hat nie Ospreay besiegt und er war nie so gut.
Ja, und auch, also dieses ich habe ihn die Ospreay besiegt, war halt dieses Damoklesschwert, was halt über seiner Reign so ein bisschen halt geschwebt ist. Und im Prinzip, also ich finde, ich habe das deswegen auch geguckt, ich habe gedacht, der wäre noch gar nicht so lange Champion, aber der ist schon fast ein halbes Jahr Champion, der hat den Titel im Juli gewonnen. Eigentlich fühlt sich jetzt erst so an, dass sein Run richtig startet.
Das Ding ist, er sah halt auch in diesen Promos und so weiter, er war immer ein bisschen unsicher, als hätte ihm so ein Stück weit Selbstbewusstsein gefehlt. Und jetzt ist er dieser Übermacht entgegengetreten. Er hat gewonnen. Ja. Er hat fucking Will Ospreay besiegt. Aber jetzt kann er auch wirklich, ne, Bauch rein, Brust raus, nicht mehr der begossene Pudel, sondern er ist jetzt der Champion. Und so kann und muss er jetzt auch sich selbst präsentieren. Also dieser Charakter-Change muss jetzt einfach kommen in Richtung Ernsthaftigkeit, beziehungsweise nicht Ernsthaftigkeit, sondern in Richtung Selbstbewusstsein.
Ja, genau.
Ich trommel mir auf die Brust, ich bin der Champion, was willst du hier eigentlich? So, ne, was man halt von einem Champion erwartet.
Ja, wie gesagt, wirklich großartiges Match, einfach auch, da gab es auch eine Menge böser Spots in dem Match, auch dann gerade Nacken, Kopf, Richtung und sowas. Einen sehr sicken Flipping Piledriver quasi von Oku, also Ospreay hatte ihn ja in der Tombstone-Position und Oku hat daraus diesen Frontflip gemacht, direkt auf den Schädel von Ospreay, das war der Sega-Mega-Driver. Der alte Finisher des kürzlich verstorbenen Curtis Chapman als kleines Tribut.
Ja, das wusste ich nicht, aber das ist sehr schön untergebracht dann.
Und hin und wieder war es ein bisschen, das ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe, aber wirklich ein minimaler Kritikpunkt an einem fast perfekten Match, dass es halt irgendwann, was Moves angeht, einfach zack, 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 zack war. Irgendwie dann zu viel. Und noch ein Stormbreaker, wo er halt rauskommt. Das könnte man im Match ankreiden, muss man aber nicht. Aber ich finde es auch nicht so gravierend schlimm. Wie gesagt, das war also von der Action her war es Schlag auf Schlag sehr hart. Es war intensiv. Du hast dir wirklich mitgefiebert, auch mit Oku. Du wolltest auch einfach, dass Oku das Gewinn ist, endlich schafft, Ospreay zu besiegen. Und Ospreay, der halt dann da war, als der gesagt hat, halt, nope, ich lass dich hier halt nicht Gewinn in meinem letzten Match hier halt. Und wirklich einfach fantastisch starkes Match einfach.
Ja. Ich muss sagen, ich habe irgendwann dann gedacht, so gerade, wo dann Oku dann zum Schluss zweimal den Pin abbricht, wo er eigentlich in dem Moment gewonnen hätte, dass sie es tatsächlich so machen, dass Osprey den Titel einfach ihm abnimmt und dann vakantiert und Oku sich den halt wiederholen muss im Rumble. Und dass es so die Storyline geht. Aber
das wäre aber so ein bisschen erzwungen gewesen. Ja, das wäre so wieder so erzwungen gewesen. Dann weißt du halt auch, oh, Oku holt sich den eh dann wieder gegen Osprey oder sowas halt. Das hätte ich auch nicht so gefühlt. Ich glaube, so war das schon viel fulfillender, wenn einfach Oku dann jetzt direkt in dem Anlauf Osprey besiegt.
Ja, das musste auch so sein, damit halt Osprey einfach die Fackel halt auch weitergeben kann, ne? Für Britt Press und Oku. Ja. Aber das war, wie gesagt, fast schon Perfektion.
Genau, also wie gesagt, es ist wirklich, ne, wenn ihr die Aufnahme hier hört und ihr habt das Match geguckt, tut es bitte. Ich meine, RevPro hat ein Free Trial und selbst wenn nicht, diese 10 Euro oder 10 Pfund sind es, glaube ich, die sind es wert.
Ja, glaubt es mir, die sind es wert. Ihr habt ja dazu, ihr habt auch das gesamte Portfolio von RevPro, ihr könnt die ganze Show gucken, ihr könnt auf jeden Fall diesen Free Trial mal diesen einen Monat auf jeden Fall komplett ausnutzen und RevPro hat halt viele geile Sachen. Das lohnt sich definitiv.
Es lohnt sich wirklich. Ne? Also, dann nach dem Match gab es dann noch viel, ne, so ein bisschen halt Promo von Osprey, Abschiedspromo. Er hat kurz mit Tony Khan geredet, der auch anwesend war oben in der Lounge. Und wo auch Tony Khan dann am Anfang sagte so, ja, guck hier nicht auf mich, red du hier weiter, ich, ne, mach du hier, das ist dein Moment so ein bisschen halt auch. Hat Tony Khan halt tausendmal gedankt, ne? Hat auch gesagt so, ne, die letzten 8 Jahre bei New Japan waren die besten meines Lebens. Das war gar nichts zu dem, was noch vorsteht. Das ist ein Statement. Wer das aber jemand erfüllen kann, ist das William Ospreay.
Ja, definitiv.
Und dann kam gegen Ende auch nochmal Zack raus, den auch nochmal umarmt hat, ihm nochmal so ein bisschen, ich sag mal, verabschiedet hat. Die beiden kennen sich ja auch schon sehr lange, sind Freunde. Haben ja auch sehr lange zusammen bei New Japan halt zusammengearbeitet. Kennen sich natürlich auch weit davor. Und so, dass sich das auch nochmal ganz schön angefühlt hat. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr auf Will Ospreay bei AEW.
Ich muss sagen, sein Abgang, als ich den bei New Japan gesehen habe, muss ich sagen, da hatte ich so ein leichtes Tränchen im Auge. Das war gleichzeitig okay, traurig, er ist nicht mehr bei New Japan. Dieses Tschüss-Sagen war einfach im Moment so emotional bei New Japan, deutlich emotionaler irgendwie als bei RevPro.
Ja, schon.
Und gleichzeitig war es auch so, auch da schon so die Freude von mir, so, Alter, ich sehe den bald fast jede Woche. Er wird einfach für mich zum fucking Regular. So, ich sehe den nicht alle paar Monate, wenn ich mal eine New Japan-Show gucke oder wenn er mal bei irgendeiner RevPro-Show dabei ist. Nein, Mann, ich sehe ihn einfach wirklich fast jede Woche im AEW-TV.
Ja, wir dürfen. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Allein das Match bei Revolution gegen Takeshita, holy ficken, das ist ein Einstieg.
Das wird richtig gut.
Frage, sehen wir ihn schon morgen bei Dynamite?
Nee, ich glaube, der wird sich noch mal ein bisschen Urlaub gönnen, beziehungsweise vielleicht auch den Umzug regeln.
Den zieht nicht in die USA.
Nicht? Macht er komplett.
Hat er bei der Promo, glaube ich, auch gesagt, dass er nicht fulltime in die USA ziehen wird, weil er hat Frau und Stiefsohn hier.
Ah, okay. Ja gut, das ist dann natürlich. Alex Windsor ist Mutter, das wusste ich nicht.
Ja, die hatten, also nicht von ihm, aber die hatten einen Sohn.
Ja, aber dann macht es halt umso mehr Sinn.
Genau, dass er halt. Und er hat das vorher auch schon mal so durchläuten lassen, dass er nicht so viel Bock hat, halt in den USA zu leben. Aus irgendwelchen Gründen, aber.
Guck mal, Alex Windsor ist halt Indie-Wrestlerin und Mutter und das Kind dann da komplett rauszuziehen und dann in den USA rumzufliegen, ist halt schwierig, ne? Gerade wenn er ja auch ständig unterwegs ist.
Genau, von daher finde ich das dann auch fein. Osprey ist auch jemand, dem bezahlt Tony Khan jede Woche einen Fluch, ne? Also so ist es jetzt ja auch nicht, ne?
Ja, vor allem, also die werden da schon irgendeine Regelung finden, dann ist er halt mal eine Woche, mal für anderthalb Wochen da. Und dann wissen sie, okay, du bist nicht eingeplant für die Show, dann fliegst du halt wieder für eine Woche nach Hause und
ja, so,
das kannst du ja logisch regeln.
Genau, oder wenn du mal eine Promo nur brauchst oder einen Backstage-Skit, dann nimmst du das halt eine Woche vorher auf und strahlst es dann die Woche später wieder aus, damit er halt nicht dann 2 Wochen da sein muss oder sowas.
Ja, ne, sowas kann man vorposieren, oder wenn er einfach nur eine Promo halten soll, dann stellt er sich halt irgendwo in England hin. Ne, TK ruft irgendwie an, irgendwie so ein kleines Kamerateam, die das schnell mit denen machen.
Zum Beispiel, das kannst du ja auch machen. Oder du produzierst es halt einfach vor oder sowas halt, dann nimmt er in Chicago in den Straßen irgendwas auf oder was auch immer halt. Das ist ja alles machbar, ne? Und ja, ich glaube schon, dass wir ihn vor dem Revolution-Match nochmal irgendwie sehen, dass er irgendwie von seiner Seite auch nochmal das Match irgendwie hypen kann. In irgendeiner Art und Weise. Vielleicht auch, selbst wenn es da nur eine Videopromo ist oder sowas, die es da halt gibt oder irgendwas eingespielt, aber das denke ich schon. Ich glaube auch nicht, dass er in diesem Don Callis Family Konstrukt lange bleibt.
Nein, also ich, also Dieter und ich spekulieren beide, dass das sich bei Revolution schon erledigt.
Ich glaube auch. Also ich kann es mir aus 2 Gründen, entweder turnen die halt direkt gegen Ospreay, oder es ist halt so ein Ding, was ich mir eher vorstellen kann, dass dann Ospreay dann auch vielleicht nicht direkt als Heel startet, sondern eher dann als Face halt. Und genau, dann halt sagt, zu Don sowas auch nach dem Motto, so ja. Also vielleicht, dass Don Callis auch will, irgendwie sagt, ja, du sollst hier Takeshi, sich für Takeshi da hinlegen. Und Ospreay sagt halt so, was willst du eigentlich von mir? Du hast mich hier damals zu AEW gebracht, halt in der Fehde gegen Chris Jericho. Und oder auch dann damals gegen Omega ging es ja auch schon los. Ich habe dich nur benutzt, um meinen Fuß zu AEW zu fassen. Ich brauche dich gar nicht. Wer bist du? Verpiss dich. Ich brauche keinen Don Callis. Ich bin Will fucking Ospreay halt. So nach dem Motto halt.
Das muss ja nicht mal so anti von Anfang an, sondern so, ey, du hast mich gebraucht, um gegen Chris Jericho zu gehen. Ich habe dich gebraucht, um einen Fuß bei AEW reinzukriegen. Digga, aber ich will nicht Teil deiner Familie sein. So, ne, kannst du ja so regeln, und dann ist halt Don Callis, weil er der Heel ist, kommt darauf nicht klar, und dann turnen die gegen ihn. Und Kyle Fletcher muss sich dann entscheiden, geht dann hoffentlich zu Ospreay. Und dank Zilla Mark Davis ist hoffentlich auch demnächst wieder fit. Und dann hast du da halt so ein kleines Trio, was rumläuft, was zwar jetzt nicht zwangsweise dauerhaft als Trio antreten muss, aber halt so als kleine Crew halt. So
das sehe ich, also das ist für mich noch ein bisschen spannender. Also erstmal Takeshita gegen Ospreay, das wird ballern, das wird Mütter ficken, ja? Da habe ich richtig Bock drauf. Aber am interessantesten finde ich tatsächlich in diesem Konstrukt, wenn sie es wirklich so machen, dass halt dann sich Ospreay löst von dieser ganzen Family-Sache, dann ist halt Kyle Fletcher wirklich dieser Mittelsmann, und da bin ich sehr drüber gespannt. Ich hoffe auch, dass wir dann wirklich so eine Art kleines United Empire bei AEW kriegen.
The Empire, einfach ohne United.
Zum Beispiel, oder man sagt einfach, man hat ja die Affiliation mit New Japan. Es ist dann einfach weiterhin das United Empire, und die gibt's halt dann in beiden Ligen. Und wenn man dann halt mal irgendwie ein viertes braucht.
War nicht die Stipulation bei dem unfassbar starken Wargames D-Cage Match? Oder wie irgendwie so ist die Richtung, habe ich es genannt. Dass das United Empire aufgelöst wird?
Nee, war nicht die Stipulation. War gemunkelt worden, aber war nicht die offizielle Stipulation.
Ah, okay, also gibt's das Empire weiter.
Es gibt das noch, es wird gemunkelt, dass es jetzt trotzdem aufgelöst wird, weil Ospreay als Leader ja halt weg ist. Aber Stand jetzt existiert es noch. Und deswegen finde ich es ganz cool, wenn das einfach dann so weiter existiert und dann, keine Ahnung, wenn man mal für irgendeine Fehde einen vierten Mann braucht, dann ist halt ein Jeff Cobb auch bei AEW am Start, sodass du halt diese Connections hast, sowas. Das finde ich, glaube ich, ganz cool.
Davon, du kannst ja neben Aussie Open ja auch noch andere Teams oder andere Einzelwrestler auf kurz oder lang involvieren.
Natürlich. Aber ja, das war der kleine Ausschwenk zu Will Ospreay. Ich glaube, uns stehen ein paar sehr geile Zeiten bevor. Also ich sag's ja immer noch, ich denke, unser Wembley Main Event wird Ospreay gegen Swerve sein.
Ja, Mann, ich will, dass Swerve den Titel jetzt bei Revolution gewinnt, dass er dann irgendwie erstmal noch vielleicht eine Zwischenfeder hat und dann Ospreay einfach anklopft. Knock, knock. Willst du Paar aufs Maul oder was, hä?
Genau, so, Wembley Brav.
Bruff, 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 bruff. Genau. So ein Frosch, Alter, sprich doch mal einen klaren Satz.
Ja, yeah, genau. ja, also das ist meiner Meinung nach das Match to go. Das wird unser Wembley Main Event. Da bin ich fest von überzeugt. Sollte es auch sein. Weißt du, dann schmeißt du Ospreay nicht den Titel direkt hinterher. Der ist jetzt noch ein halbes Jahr knapp. Dümpelt der halt da rum und geht dann auf den Titel. Das passt.
Sehe ich.
Und Aber nichtsdestotrotz, also Will Ospreay ist halt, er ist ein bisschen kontrovers. Manche Leute mögen ihn aus irgendwelchen dummen Gründen nicht. Es ist aber einfach der beste Wrestler der Welt aktuell. Es ist halt einfach so. Und wenn nicht der Beste, dann ist er in den Top 3. Was auch immer. Für AEW läuft es im Moment eh. Ospreay, Okada wahrscheinlich auch, Mercedes Money. Das sind schon mal ein paar sehr, sehr gute Verpflichtungen für das Jahr 2024.
Ja, vor allem, nur, weißt du, gerade nach einem turbulenten 2023, du hast die ganze CM Punk-Scheiße, die über dieses komplette Jahr, das fing ja, glaube ich, im Vorjahr schon an?
Ja.
Der Brawlout?
Ja.
Fing ja schon 2022, ja, dann hatte sich das beruhigt und dann geht die Scheiße schon wieder von vorne los. Dann war irgendwie das Booking irgendwie komisch. Die Women's Division hat uns alle nicht abgeholt und wir waren davon abgefuckt. Ey, Women's Division läuft momentan wie geschnitten Brot. Julia Hart ist halt angeschlagen, kann es halt momentan gerade nicht catchen, aber da werden Geschichten erzählt. Um den World Title werden Geschichten erzählt. Nebenbei erzählst du noch die Geschichte von Chris Statlander und Willow Nightingale mit Stokely, die einfach unterhaltsam ist. Du hast die Geschichte um die Outcasts, die sich da so halb trennen. Und, ne? Also, und dazu funktioniert es in den anderen Divisionen halt auch richtig gut gerade. Jetzt sind wir komplett abgeschwiffen hier. Ja, tut mir fast ein bisschen leid, aber ich bring's jetzt zu Ende. Rev Pro war geil. AW ist wieder richtig geil. Wrestling ist geil. Und ja.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Overall war es auch natürlich vor allem durch den Main Event, aber generell fand ich es eigentlich eine ganz gute Show. Wir hatten ein cooles Women's Title Match, wir hatten Luke Jacobs gegen JJ Gale, was gut war. Zack gegen Collar Mates mit einem guten Match und dann den Main Event, der einfach herausragend war. Ich kann mich da nicht beschweren und hab's nicht bereut, die Show komplett zu sehen. Hatte da großen Spaß mit tatsächlich.
Und das ist doch immer das Beste, wenn man eine Show beendet. Und auch wenn man jetzt so ein, zwei Matches dabei hat, die einen nicht so abgeholt haben oder die einem nicht gefallen haben.
Ja.
Dass man am Ende drauf gesagt, ey, ich hatte hier gerade, ich sag mal, ne, Wrestling 2,5 bis 5 Stunden Spaß. Je nach Showlänge. Und das ist doch das Wichtigste.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und damit würde ich auch diese wunderbare Ausgabe abschließen. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch ein bisschen öfter mal über RevPro sprechen.
Wegen mir sehr. Also ich bin mittlerweile, ist für mich RevPro zu so einer anderen Europa-Liga gekommen, wo ich einfach dranbleiben möchte. Wo ich die intrinsische Motivation habe, auch diese Live-In-Shows zu gucken und nicht nur die Big Ones. Ich bin Fan geworden.
Das klingt ja noch wunderbarer. Und in diesem Sinne, wir hören uns das nächste Mal beim Catch Club. Werden wir wieder über Wrestling sprechen. Und bis dahin, macht es alle gut und bis zum nächsten Mal.
Haut rein, tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets